Energie Cottbus 37 Gegentore, nur 9-0 als Meister und Aufsteiger. Irgendwie muss aber trotzdem einer dabei sein. Für mich der beste Keeper in dieser Liga, vor allem der mit dem meisten Potenzial. Kann mich an einige Paraden, nicht nur in der Saison, auch in der letzten erinnern. Der hat ein, zwei Spieler in dieser Liga mit Elastico und wie die Finden alle heißen, so dermaßen auseinandergenommen. Was der Mann leistet als zweifacher Familienvater, Polizist mit Schichtdienst, dann da immer noch unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen, und der Mann macht einfach 13 Tore. Abschlussqualität wird ganz groß geschrieben bei ihm. Es waren viele Tore, wo man sagt, uiuiui, ist oft in den Toren des Spieltags gelandet bei Ostsport TV. Das ist ein Plan, der einfach von A bis Z gegriffen hat. Und am Ende hat ein bisschen Spielglück gefehlt. Deswegen ist er für mich der Trainer der Saison.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Herzlich willkommen zu Folge 57 von Niki Tacker. Schön, dass ihr da draußen wieder dabei seid. Schön, dass mein Lieblings-Groundhopper wieder bei mir ist. Robi, frisch frisiert in die finale Folge der Saison.
Ja, das trifft ja auf uns beide zu. Bei dir muss man sagen, fast, weil wir haben ja in der Vergangenheit ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir hier in abenteuerlichen Settings unterwegs sind und wo wir uns so befinden. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise mal zu Hause. Basti, aber du hast dir eine ganz feine Location ausgesucht. Du bist im Hinterzimmer vom Friseursalon Haupt in Berlin-Prenzlberg. Herzlichen Glückwunsch zu der Location.
Vielen Dank. WLAN funktioniert wunderbar, besser als in Lindo oder wo auch immer wir schon aufgenommen haben. Boli wollte immer mal Teil dieses Podcasts sein. Jetzt hat er es auf diesem Wege geschafft. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. Aber herzlichen Glückwunsch, Robi, können wir und wollen wir vor allem sagen an die Landespokalsieger. Wir haben euch versprochen, raufzuschauen auf den Finaltag der Amateure, haben euch diesen ans Herz gelegt. ARD-Konferenz, es war eine Menge los, es war viel Fußball. Und unsere Wette ging für dich ganz gut aus, ne?
Alle, die uns bei Instagram folgen, können sich freuen, weil während ich im letzten Jahr verloren habe, ist dieses Jahr Basti derjenige, der unsere Landespokalwette verloren hat. Zwar denkbar knapp, 4-3 im Endeffekt für mich. Wir können da gleich nochmal fix durchgehen durch die Ergebnisse und vielleicht die eine oder andere Überraschung oder eben auch Nicht-Überraschung. Aber ich denke, die Vorfreude bei euch auf ein Kinderbild von Sebastian König ist schon wahnsinnig groß.
Und das ist sie auch zu Recht. Ich muss mal in den Umzugskartons schauen, ob ich da was finde. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden und ich werde dem natürlich in der Sommerpause nachkommen. Sommerpause, ihr hört richtig, dazu aber am Ende dieser Folge mehr. Sommerpause haben jetzt die Vereine und mit den Pokalsiegen haben sich ja noch 6 Vereine gekrönt. Die wahnsinnig aufregende Anstoßzeit um 11.45 Uhr. Da gab es jetzt, ich sage mal so, keine Überraschung. Jena überraschend deutlich vielleicht in Meuselwitz gewonnen, 4-0. Viktoria klar und deutlich 3-0 gegen Maccabi. Aber das 4-2 des Halleschen FCs nach Verlängerung, Robi, das war dann schon eine enge Kiste.
Das war in der Tat eine enge Kiste. Übrigens auch hier, wenn wir da nochmal reingehen, unseren Tipp. Ich hatte ja tatsächlich dem Außenseiter Halberstadt sehr viel zugetraut und hatte tatsächlich naiverweise gedacht, sie holen den ersten Titel. Und du sagst es, es war knapper als gedacht. Sie haben lange Zeit 1-0 geführt durch ein Tor, was auch sehr, sehr viel Potenzial hat für das Kacktor des Monats. Ja, das muss man sagen, ein herrlicher Flugkopfball von Niklas Landgraf, unglücklicherweise ins eigene Tor. Das ging auch recht lange so und dann 10 Minuten vor Schluss, Foul von Jannis Vollert und es gab die Riesenchance für Kotschak, der bei Halberstadt eine sehr, sehr starke Saison spielt. Der hat dann auch die Verantwortung ergriffen, ja, hat aber unglücklicherweise den Elfmeter vergeben und die große Chance auf 2-0 vergeben. Und wie es dann immer so ist oder wie es häufig ist im Fußball, schlägt dann der Größere zu. Jannis Vollert, der Elfmeter-Verursacher, macht dann 1 Minute vor Schluss den Kopfball und dann geht's in die Verlängerung. Und diese zieht der HFC auf seine Seite mit 4-2. Am Ende ein, sagen wir mal, halbwegs versöhnlicher Abschluss für den Halleschen Fußballclub nach dem Abstieg und vor allem eben auch ein bisschen mehr als 200.000 Euro in die Kassen für die Qualifikation zum DFB-Pokal.
Und genau dieses Geld gab es auch für Energie Cottbus und den Greifswalder FC. Beide favorisiert in den Endspielen. Greifswald souverän 5-0 gegen Neustrelitz. Cottbus auch mehr oder weniger ungefährdet, wie ich fand, gegen Babelsberg gewonnen. Am Ende steht ein 3-1 für die Feierbiester aus der Lausitz. Aber das wahrscheinlich umkämpfteste und spannendste Finale gab es in Sachsen. Und ich gratuliere Robert Hofmann zum Sachsen-Pokalsieg 2024.
Ich hätte mir gewünscht, dass du mir zum Aufstieg in die zweite Liga gratulierst am Ende dieser Saison, aber wie wir wissen, sollte das nicht sein. Aber ja, unabhängig von meiner Person und meinen persönlichen Präferenzen kann man, glaube ich, schon sagen, dass Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue vermeintlich das spannendste Landespokalfinale war, was wir hier im Fußball Osten hatten, vor einer fantastischen Kulisse, weil, wie ihr wisst, waren beide Mannschaften vorher schon für den DFB-Pokal qualifiziert. Das heißt, es ging sportlich um die goldene Ananas, wie wir wissen, aufgrund der Rivalitäten der beiden Fanlager natürlich um viel, viel mehr. Aber 28.000 Zuschauer haben einen 2:0 Heimsieg der SG Dynamo Dresden nach Verlängerung gesehen. Und zum absurden Finale dieser Saison hat natürlich gepasst, dass Panagiotis Vlachodimos aussortiert und keine Rolle gespielt, natürlich die beiden Tore in der Verlängerung macht und damit die SG Dynamo zum Landespokalsieger krönt. Das erste Mal übrigens seit 2009. Damals hat übrigens die zweite Mannschaft den Titel geholt.
Ja, und diese Titelträger sind jetzt qualifiziert für den DFB-Pokal. Am morgigen 1. Juni wird ausgelost. Nils Petersen und Stefanie Müller-Spirrer im Deutschen Fußballmuseum werden diese Auslosung vollziehen. Und wir haben euch dafür eine Grafik bei Instagram reingepackt, die relativ gut viral ging. Also bin gespannt, auf wen die Ostvereine treffen. Und aus der Champions League des Ostens, Robi, ist ja auch der ein oder andere Verein dabei.
Ja, und einer dieser Vertreter aus der Champions League des Ostens ist Viktoria Berlin. Und viele von euch da draußen haben uns darauf angesprochen und gesagt, Viktoria Berlin, die sind doch gar kein Ostverein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die zweite Mannschaft von Hertha BSC, die Hertha Bubis. Wir haben das entsprechend so kommentiert und das vielleicht auch hier nochmal zu sagen. Natürlich sind in der Regionalliga Nordost nicht nur klassische Ostvereine. Wir haben uns aber dazu entschlossen, insbesondere die Champions League des Ostens in seiner Gesamtheit zu adaptieren und hier sowohl im Podcast mitzunehmen als auch in unserer Social Media Welt entsprechend mit zu berücksichtigen. Es ist vielleicht nicht 1000-prozentig trennscharf. Aber das für euch zum Hintergrund, warum wir auch immer mal wieder in unseren Grafiken oder auch thematisch Viktoria Berlin entsprechend mitnehmen oder eben auch die zweite Mannschaft von Hertha BSC.
Ja, und Social Media war auch ein gutes Stichwort, denn wir haben euch gefragt und wollen mit euch zusammen die Elf des Jahres in der Champions League des Ostens kümmern. Wir wollen das nicht alleine mit Niki Tacker machen. Wir haben dazu Ostsport verpflichtet und haben zusammen gesucht. Und werden genau diese Elf der Saison in der Champions League des Ostens jetzt besprechen. Mit wem, Robi?
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Er ist vielleicht das Gesicht der Champions League des Ostens. Als Sportmoderator und Reporter ist er seit 2017 für den MDR aktiv. Seit der Saison 2021-22 ist er bei Ostsport TV, dem Streamingdienst, der sich mindestens so sehr in die Regionalliga Nordost verliebt hat, wie wir bei Niki Tacker. Damit ist er der ideale Gast für die große Zeugnisausgabe der Saison 23/24 im Fußball Osten. Herzlich willkommen, Toni Mirke.
Ja, grüßt euch. Grüße in die Runde. Freue mich sehr, zu dieser besonderen Folge bei euch zu sein. Ein schwieriges Thema und wir hoffen, dass wir niemanden verprellen und alle möglichen Spieler und Trainer würdigen.
Eines, du hast es gesagt, der spannendsten Themen. Wir haben uns schon im Vorgespräch, waren wir uns einig, wir haben uns alle irgendwie sehr drauf gefreut, weil es ist ja dann schon so ein Saison-Recap, was Besonderes. Und diese Liga hat uns ja wirklich über die Saison so viel Freude bereitet. Am Ende mit einem spannenden Saisonfinale, vor allem oben. Und Robi, wir wollen ja die Elf in diesem Jahr ein bisschen anders machen als zumindest noch im letzten Jahr und haben deswegen ja dann auch Toni an Bord. Informier doch mal die Leute da draußen, was ist dieses Jahr anders?
Ja, der wesentliche Unterschied zum Vorjahr ist, dass wir uns bei der Elf des Jahres komplett auf die Regionalliga Nordost fokussieren werden. Warum haben wir das gemacht? Es ist nicht so, dass in den oberen sechs, also bei Union, Hansa Magdeburg und den drei Drittligisten, da keine Spieler gewesen wären, die es nicht auch verdient gehabt hätten. Aber gerade, weil dort oben viel Abstiegskampf war oder eben auch verpasste Saisonziele, haben wir gesagt, wir huldigen einmal mehr dieser starken Regionalliga Nordost und wollten euch da unbedingt mitnehmen und haben das ja dann auf zwei Wegen getan. Also sowohl wir bei Niki Tacker als auch Toni bei Ostsport TV hat entsprechend dazu aufgerufen und wir wollten von euch wissen, wer waren denn die besten Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Angreifer? Und wir haben uns natürlich auch nach dem Trainer erkundigt. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir gehen wollen. Wir haben unglaublich viele Einsendungen bekommen. Das hat uns fast ein bisschen überwältigt und auch wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Wir werden das Ganze diskutieren und einordnen. Und mit Toni haben wir natürlich unglaubliche Expertise hier, der die Liga verinnerlicht hat. mit Basti ein Trainer, der das Ganze gut beurteilen kann. Ja gut, und ich bin halt auch hier.
Du bist auch dabei.
Und ich bin auch dabei. Aber ganz kurz, bevor wir das so ganz knallhart abhaken, weil wir wissen ja auch, dass wir viele Hansa, Dynamo, Union, Magdeburg, HFC, Aue-Anhänger da draußen haben. Basti, wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest von den Truppen da oben, wer hätte deines Erachtens da nicht fehlen dürfen? Gehen wir einmal kurz durch. Welchen Torhüter hättest du nominiert?
Ich hätte, glaube ich, Martin Mennel nominiert, weil der irgendwie zumindest sein Potenzial über die gesamte Serie abgerufen hat. Ein Rückhalt war für seine Mannschaft. Gab, glaube ich, auch die eine geile Szene, wo er ein Eigentor verhindert. Ich glaube, mit dem Kopfball auf die Latte war es. Deswegen aus meiner Sicht der einzige Torwart von den oberen sechs aus den ersten drei Ligen, über den man gar nicht diskutieren brauchte in dieser Saison.
Toni, hast du noch einen Take dazu? Sonst hätte ich noch eine Gegenstimme auf jeden Fall.
Jetzt kommen wir nicht wieder mit Frederik Rönnung.
Alter. Ich glaube auch, das Jubiläumsspiel in dem Jahr in dieser Saison gehabt, Martin Mennel. Von daher sollte man ihn da auch nochmal huldigen. Von mir kriegt er auch die Stimme.
Ja gut, da habt ihr auf jeden Fall, haben wir jetzt schon 2-1 und ist auch in Ordnung, dass er hier zu Gast war, spricht auch noch für ihn. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, dass Renault trotzdem der Grund ist, warum Union am Ende überhaupt auf Platz 15 eingefahren ist. Sonst wäre das Ding schon früher hops gegangen. Dabei bleibe ich. Basti, nochmal einmal kurz zu dir zurück. Vielleicht gehen wir nicht jede einzelne Position durch. Wer war denn noch, sagen wir mal, rausstechend? Wir werden ja nachher noch auf die Transfers zu sprechen kommen, vorrangig auf der Abgangsseite im Fußball-Osten, da ist ja der eine oder andere tatsächlich auch nach oben transferiert worden. Gab es da noch jemanden, wo du sagst, ey, wenn wir das nochmal übergreifend gemacht hätten, der hätte zwingend hier in diese Elf gehört?
Du hast ja die Frage wie immer die letzten 2 Minuten lang so gut vorbereitet, dass ich schon mal mir Zeit nehmen konnte, darüber nachzudenken. Und es ist aber echt schwierig und ich muss sagen, bei Magdeburg, Hansa, Union fällt mir keiner ein. Ich würde so ein bisschen die Lichtblicke von Dynamo und Aue nennen wollen. Und das wäre im Dynamo-Fall Tom Zimmerschied, den ich schon als besten Spieler und Ausnahmespieler wahrgenommen habe. Und bei Aue, weil er mir auch speziell in der Hinserie sehr, sehr gut gefallen hat, Marco Schikora mit einer Ballsicherheit da im Mittelfeld, mit dem Selbstverständnis zu Saisonbeginn, was mir sehr gut gefallen hat. Ob die beiden vielleicht bald Teamkollegen sind, darüber werden wir nachher sprechen. Robi, fällt dir oder euch noch irgendwie einer besonders ein, der jetzt irgendwie Magdeburg Hansa da rausgestochen ist?
Also Hansa fand ich, und darüber haben wir auch ausführlich gesprochen, echt sehr enttäuschend in Summe. Ja, auch Basti, wir haben am Anfang der Saison ja dann auch eine Vereinsprognose gegeben, haben über Neuzugänge gesprochen, uns da vieles erhofft. Das war leider häufig nicht so stark, mit ganz viel gutem Willen noch ein Kai Pöger. Aber wen man, finde ich, nennen muss, weil er von einem Abstiegskandidaten kam, leider jetzt erneut abgestiegen ist, aber sicherlich ein Dominik Baumann. Wenn du zweimal in Folge 14, 15 Tore schießt für eine Mannschaft, die am Ende runtergeht, dann heißt es sicherlich, dass du offensichtlich die Qualität für die dritte Liga hast. Und ja, zeigt sich ja jetzt auch an seinem Wechsel. Gut, ob man jetzt nach Sandhausen gehen muss, das möchte ich ihm überlassen, aber er folgt offensichtlich sicherlich einer guten Finanzierung und vielleicht auch ein bisschen zretoristisch. Ja, aber das wäre noch jemand, der mir in den Sinn käme.
Also wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, bei den drei Vereinen, bei Dynamo, bei Aue und beim HFC, hätte ich tatsächlich auch diese drei Spieler gesagt. Also ich habe immer schon mal mir das so vorgeflüstert und dann kamt ihr mit denen. Insofern habt ihr wirklich Ahnung vom Ostfußball.
Ich kann es bestätigen, ich habe so ein bisschen auf Toni geachtet und da kam der zustimmende Nicker, also es war jetzt nicht nur Beipflichten. Robi, dann hat das vielleicht schon Lust gemacht und ihr da draußen wartet sicherlich darauf, was machen wir mit euren Hinweisen, was machen wir mit euren Tipps und deswegen lasst uns reinstarten in das Top-Thema mit der Elf des Jahres in der Champions League des Ostens.
Top-Top-No, mehr Top-Top.
Machen wir es ganz sinnvoll und starten von hinten, so wie wir es eben gemacht haben. Wir haben natürlich über Martin Mennel gesprochen, aber auch in der Regionalliga Nordost gibt es den einen oder anderen herausragenden Torhüter. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber kann ja mal gleich klar rausgehen. Natürlich guckt man bei den Torhütern dann auch auf die zu Null-Spiele und die Anzahl der Gegentore. Und da ist man irgendwie natürlich schnell in der Spitzengruppe. Das heißt, in diesem Jahr, da ist man irgendwie schnell bei Cottbus und Greifswald. Aber man muss sagen, gerade bei euch da draußen war es so, dass Luis Klatte von Babelsberg 03 sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat. Toni, dein Take dazu?
Gehe ich voll und ganz mit den Zuschauern, auch mit den Zuhörern mit. Also ich bin voll bei Luis Klatte, für mich der beste Keeper in dieser Liga, vor allem der mit den meisten Potenzial, kann mich an einige Paraden, nicht nur in der Saison, auch in der letzten erinnern, die es auch in die Highlights bei Ostsport TV geschafft haben, besten Paraden der Saison. Richtig guter Typ. Daniel Frahn hat Anfang der Saison mal gesagt, er würde dem Verein schnellstmöglich raten, seinen Vertrag zu verlängern. Naja, lassen wir mal so jetzt stehen. Mal sehen, wo es ihn hinführt. Aber ja, Luis Glatte, für mich auch die beste Nummer eins, auch wenn bei uns das Voting Richtung Elias Bethke ging. Aber du hast ja auch schon erwähnt, bei uns, bei allen Votings, Energie Cottbus eigentlich immer vorn. Da haben es die anderen Vereine nun mal schwer. Glatte für mich aber vor Bethke.
So, Basti, und jetzt kommt hier der größte Elias Bethke-Fan dieses Podcasts. Also jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Basti.
Ja, für mich kann es da natürlich nur eine Antwort geben. Gar nicht mal, weil es jetzt mein Spieler war oder ich den Typen einfach auch mag und lange kenne. Also aus meiner Sicht auch Luis Glatte eine Top-Saison gespielt. Ich gehe aber trotzdem auf Elias Bethke. Ich glaube, dass er mehr Potenzial hat, weil er halt diese 15 Zentimeter gefühlt mehr hat als Luis Glatte. Ich finde auch, dass er sich stabilisiert hat. Wenn wir überlegen, ich glaube, die ersten beiden Rückrundenspiele stand noch Alex Sebald im Tor. Und mit diesem Torwartwechsel hin zu Elias Bethke hat dann Cottbus auch diese Serie gestartet. Er selber hat eine unglaubliche Entwicklung auch nochmal in diesem halben Jahr durchgemacht. Auch in Sachen Präsenz, wenn du ihn dann auf einmal gegen Greifswald hast stehen sehen vor 18.000, war das schon ein anderer Elias Bethke als der noch vor einem Jahr gegen Unterhaching. Und deswegen glaube ich, war er ein ganz entscheidender Knackpunkt zu diesem Aufstieg. Und er hatte dann auch diese Drucksituation, immer wieder vor 18.000 spielen zu müssen, immer gewinnen zu müssen, Leistung abzurufen als junger Torwart, ist nochmal 3 Jahre jünger als Luis Glatte. Deswegen ist das mein Take, der für Elias Bethke spricht. Robis steht 1-1. Die Entscheidung, wer in der Elf des Jahres landet, liegt in deinen Händen.
Ja, sehr gerne. Und ich gebe euch da auch gerne den Take, warum ich mich in dem Fall für Glatte entscheiden würde. Und der wesentliche Grund ist, ihr habt viel darüber, oder Basti, du hast gerade auch viel über das Thema Potenzial und sowas gesprochen. Das ist richtig und auch die Größe und so weiter und wo kann es mal hingehen. Und du hast auch vor mehreren Monaten mal gesagt, dass Bethke der Spieler ist, den du am ehesten auch mal zutrauen würdest, deutlich höher zu spielen, als er es aktuell tut. Aber wir wollen ja die zurückliegende Saison bewerten und nicht das Potenzial. Und wenn wir nur die zurückliegende Saison bewerten, stehen da auch nur 18 Spiele bei Elias Bethke, weswegen ich sagen würde, ich bin bei Glatte und Bethke wäre bei mir der erste Spieler auf der Bank. Bevor wir es aber beim Haken an die Torhüterposition machen, sollten wir auch auf jeden Fall Jakubow nicht vergessen, ja, der ja vielleicht sogar einer der Königstransfers beim GFC vor der Saison war, den Benny Kürsten hier in dem Podcast auch mal als den besten Torhüter der Regionalliga Nordost benannt hat, damals noch bei Chemnitz im Tor. Und ich sag mal so, also 15 weiße Westen und die beste Abwehr der Liga kommen sicherlich auch nicht ganz von ungefähr, auch wenn ausgerechnet er natürlich beim Topspiel in Cottbus da patzt. Aber Jakubow sicherlich auch jemand, der hier hart in der Verlosung ist und wahrscheinlich von euch nur nicht so viele Stimmen bekommen hat, weil er einfach bei Greifswald im Tor steht, deren Fanbase nicht zu vergleichen ist mit den anderen. Mein Take dazu. Weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt.
Also Jakubow war bei uns auch sehr weit vorne in der Ostsport-TV-Umfrage an Nummer 3. Und ja, bin ich bei dir, Robert. Also 15-0 muss man schaffen. Er ist ja nicht umsonst, wird er immer in dieser Hierarchie genannt beim Greifswalder FC. Aber halt dieser Fehler gegen Cottbus darf in dem Moment natürlich nicht passieren, auch wenn es passieren kann. Ich kann mich bei Glatte ehrlich gesagt an keinen Strauchler in der Saison erinnern. Ich habe viele Spiele gesehen. Und bei Bethke war es vor allem oft in der Strafraumbeherrschung bei hohen Wellen, die reinflogen, wo ich immer so dachte, oh, mal schauen, was passiert. Zum Ende stabilisiert. Aber ja, wenn man jetzt von der Erfahrung her ausgeht, dann könnte man Richtung Jakubow sicherlich gehen. Starke Leistung, aber Glatte für mich dann doch noch irgendwie, auch weil er vielleicht ein bisschen jünger ist, einfach die Nummer eins.
Damit Haken dran an die Torhüterposition. Herzliche Glückwünsche an Luis Glatte für die Nominierung. Bin sehr gespannt, wo er nächstes Jahr im Tor steht. Und wir schauen mal in die Abwehr. Ich kann noch mal kurz sagen, also wie Toni es angekündigt hat, ne, also Cottbus wurde natürlich aufgrund der Fanbase, aufgrund der Hörerschaft und der Zuschauer bei Ostsport TV oft genannt, also Hildebrands Lamar. Wir haben viel Janne Sitan, wir haben Can Koskun, wir haben Davy Frick, Steffen Eder, Bastian Striezel. Also es gab schon wirklich sehr, sehr gute Leistungen von Verteidigern in dieser Liga. Robi, wer ist für dich gesetzt?
Ich glaube, dass mindestens einer der beiden Innenverteidiger weil Cottbus einfach in diese Elf gehört. Unabhängig vom Fanpotenzial, aber wenn du den Ausgang der Saison anguckst, würde ich sagen Slamar oder Hildebrand. Und welchen von den beiden ihr da sehen würdet, den zukünftigen Co-Trainer Hildebrand oder doch Dennis Slamar? So, ich sehe so ein bisschen hier in den Gesichtern, ihr seid nicht vollends überzeugt, aber eine von den beiden Kollegen würde ich schon definitiv in der Elf sehen. Toni?
Also, die Wahl zwischen Hildebrand und Slammer fällt auf. Ich tue mich ein bisschen schwer. Energie Cottbus 37 Gegentore, nur 9-0 als Meister und Aufsteiger ist für mich eigentlich zu viel, was dagegen spricht, dass einer aus der Abwehrreihe in dieser Elf der Saison landet. Irgendwie muss aber trotzdem einer dabei sein. Da habt ihr recht, Jonas Hildebrand ist ein Dorf oder zwei Dörfer neben mir aufgewachsen. Wir haben schon in der Jugend irgendwie immer Schnittstellen gehabt. Ist ein sehr reflektierter Mensch, auch im Interview, mag ich sehr gerne. Der ist immer auf Zack und gehört, glaube ich, auch auf die Trainerbank. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, dann würde ich eher auf Slamar gehen, weil er in dieser ganzen Rochade, die auch immer mal zwischendurch stattfand, nach dem Ausfall von Borgmann, auch immer so ein bisschen den Notnagel spielen musste. Also er musste mal nach links hinten, er musste in die Innenverteidigung, er musste nach rechts, er musste dann in dieser Dreier-Fünfer-Kette auch immer so ein bisschen variabel sein und hat das eigentlich trotzdem immer ganz gut gemacht, hat die meisten Minuten für Energie in der Saison abgespult. Insofern glaube ich, Dennis Slamar, Berliner Junge, wenn mich nicht alles täuscht, in der Elf der Saison.
Ja, ganz witzig. Ich hatte beide bei mir im Trainerlehrgang, haben beide die B-Lizenz letztes Jahr im Herbst gemacht. Und ich habe da auch schon immer gesagt, weil dann die Rochaden, glaube ich, auch anfingen mit Borgmann und Denno immer irgendwo anders spielen musste. Ich glaube, mit der Stamm-Innenverteidigung Slamar und Hildebrand hätte Energie nicht diese 37 Gegentore bekommen. Da sind wir uns alle einig. Ich glaube, Robi, auch Jonas Hildebrand hatte ich letztes Jahr schon gern in der Elf des Jahres gesehen. Wir haben uns dann, glaube ich, für Borgmann entschieden. Mhm. Das ist mal ein richtig schweres Unterfangen. Aber ich kann jetzt die Entscheidung, glaube ich, nicht wieder abwälzen. Ich fand, Dennis Slamar hat schon auch konstanter gespielt, weniger Fehler gemacht. Deswegen, weil vielleicht auch Dennis Slamar nochmal die Chance hat, in die Niki-Taka-Elf des Jahres zu kommen und Jonas Hildebrand eben nicht. Und weil es so ein guter Typ ist und wir ja auch einen Anführer für unsere Mannschaft brauchen, wäre mein Wunsch, Jonas Hildebrand in die Elf der Saison zu nehmen.
Und wir entsprechen damit auch voll dem Fanvoting, muss man sagen, insbesondere bei Ostsport. Dann hatte er mit auch ein bisschen Abstand die meisten Stimmen, Toni. Insofern Jonas Hildebrand dann als Abschiedsgeschenk der Anker bei uns in der Abwehr. Und hat ja auch eine Hansa-Vergangenheit, also sicherlich auch noch der Grund, warum es den einen oder anderen Anhänger da draußen gibt. Also den setzen wir und dann ziemlich häufig genannt, obwohl sie definitiv eine enttäuschende Saison gespielt haben, ist Bastian Striezel von Carl Zeiss Jena. Jena hat 2 Jahre in Folge zuvor, glaube ich, die beste Abwehr gehabt und war auch 2-mal in Folge Vizemeister, weswegen sie von mir und von Basti auch deutlich höher in der Saisonprognose eingestellt wurden.
Mein Top-Favorit.
Ja, absolut. Dieses Jahr war auch die Abwehr lange Zeit, insbesondere in der Hinrunde, alles andere als stabil. Warum dann trotzdem Bastian Striezel?
Weil er das Kacktor des Jahres gegen Energie Cottbus gemacht hat. Eigentor, Kack-Eigentor. Nein, schöne Grüße nach Jena, Basti. Ja, ich glaube, weil er trotzdem einfach ein Kapitän ist, wie er auch im Buch steht, er geht immer voran, ist trotzdem jemand, der wenig Fehler macht, der auch immer Verantwortung übernimmt. Also das kann man schon machen.
Also ich glaube, das war Striezel oder, da würde ich euch dann gleich noch einen anderen Vorschlag machen, aber wir haben ja 3 Abwehrspieler, Hildebrand ist gesetzt. Könnte ich euch denn überzeugen mit dem aus meiner Sicht mit Abstand besten Außenverteidiger der Liga und wir brauchen ja auch einen Spieler der besten Abwehrreihe der Liga, das war der GFC mit 32 Gegentoren. Das wird Can Koskun, ist für mich eigentlich keine Diskussion wert. Der gehört in diese Elf nach der Saison.
Ich glaube, das könnte fast die kürzeste Diskussion hier werden. Sehe ich wirklich so und gerade auch nochmal mit dem GFC-Thema, die eine bockstarke Saison gespielt haben. Natürlich nicht mit dem großen Wurf, den sie sich vielleicht erhofft haben, aber ja deutlich länger da oben dran waren, als wir es für möglich gehalten haben. Und ein sehr, sehr guter Außenverteidiger hat da entsprechend auch eine Rolle gespielt.
Can Koskun, 4 Tore gemacht, 12 Vorlagen als Außenverteidiger. Also ich denke, da braucht man nicht groß drumherum reden. Das Duracell-Häschen, das Greifswalder FC auf der linken Seite, hat gefühlt kein Limit, was die Lunge und die Luft betrifft. Ja, unumstritten.
Sehr cool. Dann setzen wir den und dann hätten wir für die offene dritte Verteidigerposition eigentlich noch Steffen Eder, wurde noch auch von Ostsport oft genannt, vom BFC. Bastian Striezel oder halt Janne Sitan. Ich glaube, zwischen den dreien müssten wir uns entscheiden, wenn ich das Fanvotum sehe. Und da gehe ich auch sportlich komplett mit, weil aus meiner Sicht waren das alle drei wirklich sehr, sehr, sehr gute Abwehrspieler in dieser Saison.
Ja, und gerade bei Verteidigern ist es, machen wir uns nichts vor, ne? Wenn es um Fanvotings geht, dann werden Stürmer immer einfach nach Toren abgerechnet und ein Mittelfeldspieler noch nach Vorlagen oder nach attraktiver Spielweise. Bei Abwehrspielern ist das ein bisschen was anderes. Die sind oftmals ein bisschen verkannt. Mich hat's fast ein bisschen überrascht, also nicht wegen seiner Leistung, sondern hätte nicht gedacht, dass man Babelsberg auch so auf dem Schirm hat. Aber Janne Sitan, auch wieder ein ehemaliger Spieler von dir, Basti, der jetzt den nächsten Schritt gehen wird und Babelsberg 03 in Richtung Waldhof verlassen wird, hat sicherlich seine Daseinsberechtigung. Über Striezel haben wir eben gesprochen. Toni, vielleicht noch dein Take zu Eder vom BFC?
Strahlt sehr viel Ruhe aus, Steffen Eder, vor allem im Doppelpack mit Haider Alassane daneben. Das hat man dann auch in der entscheidenden Phase gemerkt, als auch Haider gefehlt hat, dass das vielleicht nochmal hätte ein Faktor für den BFC werden können, wenn das so fest irgendwie geblieben wäre und die da nicht hinten so hätten rotieren müssen. Ob es für die Elf der Saison reicht, weiß ich jetzt nicht. Janne Sitan, glaube ich, hat berechtigte Hoffnungen, dabei zu sein. Wurde er jetzt auch belohnt irgendwo mit seinem Wechsel. Strahlt sehr viel Ruhe aus. Junger Mann noch, war ja auch schon hier bei euch. Und du hast es angesprochen. Und ich glaube, vielleicht, wenn wir da die Saison betrachten und das Potenzial sehen, wäre er in einer noch besseren Mannschaft auch noch mehr herausgestochen. Deswegen Sitan oder aber von mir aus auch Koskun, Hildebrand und Slamar. Warum nicht diese Dreierkette?
Oh, die wäre auch top. Ja. Wäre Slamar natürlich so mit seiner Rechtsverteidigererfahrung aus der Saison auch ein spannendes Thema. Wenn wir auf die Zuschauer schauen, dann wäre bei Ostsport Slamar vorne und bei Niki Taka Sitan vorne. Das würde uns also gar nicht helfen, Robi.
Gut, jetzt seid ihr seid in der Überzahl. Das seid ihr eigentlich zwingend in eurem Podcast, aber vielleicht gehen wir dann, um es auch einfach so ein bisschen bunter zu machen, auf Sitan.
Zumal, wenn ich so ein bisschen nach vorne gucke, welche Positionen uns noch blühen und wenn ich ins Mittelfeld und in den Angriff gucke, da könnte es durchaus auch so ein bisschen rötlich gefärbt werden von der Trikotfarbe. Insofern, das soll jetzt Dennis Lamar beim besten Willen nicht diskreditieren, weil es geht ja immer darum, die Besten auch aufzustellen. Aber dann wäre mein Take, Janne Sitan in die Startelf und Dennis Lamar auf die Bank in unserer Dreierkette. Das wäre mein Vorschlag.
Wunderbar. Ist damit auch abgenickt. Hoffe, euch da draußen gefällt das genauso gut wie uns. Also ich hätte als Trainer, glaube ich, viel Freude an dieser Dreierkette. Und ich glaube, die drei Spieler hätten auch untereinander viel Freude aneinander.
Nur, dass du nie Dreierkette spielen würdest.
Das ist richtig.
Ich auch nicht.
Aber brauchst du ja auch nicht. Es reichen ja Janne und Hille hinten und dann kannst du Koskun schon mal vorschicken. Dann machen die Jungs das. Du hast rot angefärbt im Mittelfeld angesprochen, Robi. Ich glaube, da können wir es in der ersten Position auch sofort fix und relativ kurz halten. Sowohl bei den Zuschauern von Ostsport TV als auch bei den Zuhörern von Niki Taka liegt Jonas Hofmann auf der 1, ist damit gesetzt, der Mittelfeldspieler von Energie Cottbus. Und das trotz dieses Nachnamens, Robi.
Ich denke, gerade wegen seines Nachnamens hat er so eine starke Saison gespielt. Ich denke, wenn er so weitermacht, wird es auch irgendwann mal sportliche Verwechslungen geben mit dem anderen Jonas Hofmann. Aber Spaß beiseite, super Nachname und vor allem eine ganz, ganz starke Saison im Mittelfeld von Energie Cottbus. Ich bin sehr gespannt, wie wir Jonas Hofmann in der ja nochmal stärkeren dritten Liga erleben werden. Und Gratulation dazu, Gratulation zum Aufstieg, zum Pokalsieg. Und
ich habe eine Anmerkung. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil im ersten Moment habe ich mich gefragt, hat Jonas Hofmann so eine riesen Fanbase, dass er so meilenweit vorne ist? Weil ich habe nochmal nachgedacht und dachte mir, warum ist Jonas Hofmann der beste Mittelfeldspieler bei den Fans in dieser Saison? Ich kann's oder konnte es erst nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe nochmal nachgeguckt auch. War jetzt auch nicht der Dauerbrenner. Also 7 Spieler hatten mehr Einsätze bei Cottbus. Was natürlich für ihn spricht, das sind 9 Vorlagen. Ich habe sehr viele Spiele von Energie Cottbus gesehen. Und am Ende dachte ich mir, okay, wenn ich jedes Spiel davor mir die Aufstellung hole, beim Pressesprecher oder beim Trainerteam, dann ist ja immer klar 4-3-3 bei Energie im Normalfall. Und eigentlich ist auch immer bei den drei Mittelfeldpositionen dann Hofmann irgendwie trotzdem immer gesetzt gewesen. Trotzdem war ich überrascht, dass er so meilenweit vorne ist. Aber ja, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Scheint ja zu Recht dann in der Elf der Saison zu sein.
Ja, vielleicht, weil er nicht so das strahlende Beispiel ist, der sich auch regelmäßig dann, du hast die Vorlagen angesprochen, aber der sich so ganz, ganz regelmäßig auch in der Torschützenliste bemerkbar macht. Und jemand, der sich aber sehr wohl und sehr deutlich in der Torschützenliste bemerkbar gemacht hat, man muss sagen, auch erneut, ist ganz klar Tolgay Cerci, der ja dem Vernehmen nach, also die Gerüchte verdichten sich, dass auch er bald ein Teamkollege von Jonas Hofmann sein könnte. Ich glaube auch hier bei aller Liebe, wir haben schon oftmals über die VSG Altglienicke und das Fan-Potenzial, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es sind große Anführungsstrichen, die ich hier rüber sende, bei der VSG gesprochen. Und wenn Cerci trotzdem so viele Stimmen bekommt, wo wir ja wissen, dass unsere ZuhörerInnen und vielleicht die bei Ostsport TV auch oftmals hinter ihren Vereinen stehen und da die Objektivität ein bisschen fehlt, kann man gar nicht hoch genug einordnen, dass Cerci so viele Stimmen bekommen hat. Also der wäre für mich der zweite Mann, der da ganz zwingend gesetzt ist.
Auf jeden Fall. Also 20 Tore, 10 Vorlagen. Ich glaube, Löder hat 25 Tore, 5 Vorlagen. Also müsste er mit ihm die Nummer 1 sein, was die Scorerpunkte betrifft. Das als verkappter Mittelfeldspieler, Schrägstrich irgendwo auch Stürmer, aber der Junge ist Wahnsinn, der ist im besten Fußballeralter, 29 Jahre. Wenn es mit Cottbus klappt, kann ich Energie nur beglückwünschen, weil der nicht nur ein Zauberer am Ball ist, sondern der ackert ohne Ende, der rennt nach hinten mit, macht alle Wege, also der hat auch Mentalität und ja, also der hat ein, zwei Spieler in dieser Liga mit Elastico und wie die Finden alle heißen, so dermaßen auseinandergenommen, vor meinen Augen. Also er gehört da rein.
Da gibt's absolut keine Einwände von mir. Vom Fußballerischen her, der wahrscheinlich ja sogar mit kleinem Abstand beste Spieler in dieser Liga. Das wird er dann vielleicht wirklich in Cottbus zur Schau stellen dürfen, können, sollen. Denn es wäre eine deutliche Verstärkung für die Mannschaft. Und auch ein Spieler, der halt schon nachgewiesen hat, dass er auch in der dritten Liga mit seinem Fußball funktioniert. Ja, was sind noch so für Namen gefallen? Maxi Kraus, Luca Sirch, Christian Flath. Ich würde mal noch einen Namen reinschmeißen vom Tabellendritten. Natürlich Victoria Berlin, nicht diese Fanbase. Aber ich fand schon, wenn du dir die Spiele angeschaut hast, dass der Kapitän Berg Inala auch einigen Scouts aufgefallen ist, einige Interessenten aus der dritten Liga. Ich fand, der hat dieses Team auf Platz 3 geführt. Das war ein konstanter Spieler, der hat in Topspielen abgeliefert. Also für mich gehört Berg Inala auch irgendwie in diese Elf des Jahres.
Ja, bin ich absolut bei dir. Auch wenn es am Ende jetzt eng wird, natürlich in einem 3-4-3-System mit den Namen, die dann noch kommen. Aber das sollte man, denke ich mal, auch dann nicht vergessen bei all den großen Clubs, die da so sich türmen, aber genau der Name ist mir auch eingefallen, hat auch ein paar Tore gemacht und ist, glaube ich, 24 erst und geht aber vorweg, als wenn er schon 15 Jahre im Profifußball irgendwie ist. Also viel Potenzial.
Ja, klassisches Beispiel für einen Spieler oder vielleicht auch für sogar einen Verein, eine Mannschaft, die eben so ein bisschen außerhalb des Radars sind, weil sie eben nicht die klassische Fanbase haben, deswegen auch im Fanvoting im Prinzip kaum präsent sind. Aber wenn du dir Victoria Berlin anguckst, wo wir sie eingeordnet hätten vor der Saison und wo sie dann am Ende eingefahren sind, wen sie da vorne auch geärgert haben, das ist schon krass. Und auch mal, wenn man ein bisschen zurückblendet, was Victoria Berlin auch immer für einen Pool an Spielern hat, die dann definitiv in der dritten Liga teilweise sogar noch höher unterwegs sind. Also finde ich ein super starkes Voting, den Mann hier auch entsprechend mit reinzunehmen. Aber du hast es schon gesagt, Toni, damit wären schon 3 von 4 Positionen im Mittelfeld besetzt. Das heißt, wir hätten nur noch eine Position offen. Und vielleicht müssen wir erstmal grundsätzlich für uns klären, wo wir Luca Sürch einordnen und wo wir Elias Löder einordnen. Also bei Sürch kann man den theoretisch sogar als Abwehrspieler einordnen. Ich sehe ihn eher als Mittelfeldspieler, aber Punkt 1. Und auch bei Löder bleibt natürlich die Frage, ist das eher ein Mittelfeldspieler oder ist es eher ein Stürmer? Vielleicht mal die Frage an den Trainer in der Runde.
Also als Trainer würde es Sinn machen, und so haben auch die meisten von euch gestimmt, dass Luca Sürch als Mittelfeldspieler für uns gezählt wird und Elias Löder als Stürmer. Ich glaube, damit könnten wir leben. Und wenn du so ein bisschen, ich habe das Beispiel Inala, hat Victoria getragen, dann ist Luca Sürch schon auch ein absoluter Ausnahmefußballer. Und sein Name wird aktuell in der zweiten Liga diskutiert. Ich bin gespannt, wie da die Adaptation dann auch klappt, weil er spielt natürlich schon einen sehr körperlichen, dynamischen Fußball und hat ja dann Gegenspieler, die auf einmal genauso konstituiert sind. Ja, wir haben aber auch noch Christian Flath, wir haben noch Maxi Kraus. Ich wäre ganz klar bei Luka Sürch, aber lasst uns gern diskutieren.
Ich sehe Sürch auch eher Mittelfeld und würde auch zu ihm tendieren, auch wenn die anderen es natürlich auch verdient hätten. Christian Flath, mit dem war ich Sitznachbar in der Schule, wir haben zusammengespielt bei Hansa, bin auf seine Hochzeit.
Toni kennt die halbe Liga.
Bin auf seine Hochzeit eingeladen, von daher kann es eigentlich nur ein Voting geben, aber glaube, er sieht es mir nach, er hat ja das Tor des Monats geschossen, auch weiß nicht, welcher Monat es war, aber da hat er ja schon Auszeichnungen genug bekommen, wird von mir auch genug in Zusammenfassungen gelobt, wünsche ihm auch alles Gute nach seinem Kreuzbandriss jetzt erstmal. Aber Luka Sürch mit 12 Toren als so variabler Spieler, der, weiß nicht, wie es euch geht, aber der spielt so ein bisschen, also so habe ich in der E- und D-Jugend gespielt. Ich habe mir einfach hinten den Ball irgendwie geholt und bin losgerannt und gerannt und gerannt und im Optimalfall habe ich auch noch ein Tor vorne geschossen. Und der macht das einfach in der Regionalliga. Also und ich stehe außen und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass der einfach auch immer damit durchkommt. Mhm. Weil die ganze Liga weiß ja, was Luka Sürch also machen soll. Aber ich glaube, das ist genau seine Stärke. Das hat auch irgendwann erst Shiva erkannt und hat dann Bibica auch fortgeführt, dass man den nicht dort hinten in der Innenverteidigung versauern lassen kann, sondern der muss eine eigene Rolle bekommen. Für mich ist er im Mittelfeld der Elf der Saison und ich wäre gerne Trainer, wo ich Jonas Hofmann auf der Sechs habe und davor mit Tolcay Gergi und Luka Sürch zwei Achter, die irgendwie keine richtigen Rollen haben, sondern man sagt, Jungs, macht einfach das, was ihr könnt. Also da hätte ich viel Spaß dran.
Ja, also ohne Frage haben wir uns da auch ein Mittelfeld zusammengezimmert, wie du es gesagt hast, was richtig Bock macht mit Jonas Hofmann, Tolcay Gergi, Inala von Viktoria und natürlich Luka Sürch von noch, muss man sagen, noch von Lok Leipzig. Und ich würde sagen, Christian Flath kriegt dann den ersten Bankplatz bei uns im Mittelfeld, würde ich sagen.
Ja, wollte Christian Flath schon immer mal auf die Bank setzen.
Robi, dann kommen wir zu deiner Kernkompetenz, dem Angriff. Du als gelernter und hoch ausgebildeter Stürmer, wen hättest du denn am liebsten in der Elf des Jahres? Wer ist für dich an eins gesetzt?
Ja, wenn wir ganz klassisch unterwegs sind und sagen, Stürmer werden nach Toren abgerechnet, dann können wir uns das dann sehr einfach machen und nach der Torschützenliste gehen. Das würde ich in dem Fall zumindest auch tun, vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir sehen Elias Löder als Stürmer. Du hast es gesagt, Toni, er hat 25 Hütten gemacht, dazu noch 2 Kacktore der Saison gemacht. Diese Kombination wird ihm so schnell keiner nachmachen. Und er ist für mich offen gestanden, er zählt auch zu den größten Überraschungen der Saison. Als er vom HFC dahin gewechselt ist zu Jena, hatten wir eben schon gesagt, wir hatten uns irgendwie generell natürlich von Jena viel erwartet. Aber dass der insbesondere in der Rückrunde dann so durchdreht, ich glaube, er hat 16 Tore nur in der Rückrunde gemacht, das ist schon total beeindruckend. Und in welcher Ausnahmeform er sich befindet, hat er jetzt kürzlich ja auch nochmal im Landespokalfinale unter Beweis gestellt. Also du kannst natürlich nicht diese Elf des Jahres ohne den Torschützenkönig und demnach auch nicht ohne Elias Löder benennen.
Ja, man kann, glaube ich, nur hoffen, dass er jetzt für seine Karriere, Zukunft den richtigen Schritt geht. Der könnte, finde ich, bei einem Vertrag, der ja auch noch bis 2025 geht, auch noch eine Saison Jena heißen. Ich glaube, würde ihm gut tun oder würde ihm jetzt keine Steine in den Weg legen. Ansonsten hoffe ich, wenn es ein Angebot gibt, plus ein bisschen Kohle auch noch für Jena natürlich, dass er einen Verein findet, wo es dann erfolgreicher wird als beim HFC, wo er sicherlich auch noch so die Heimatgedanken in Wernigerode geboren, so ein bisschen wahrscheinlich auch eine Rolle spielten. Ja, aber der beste Offensivmann, wenn man so die ganzen Offensivqualitäten sieht in dieser Saison.
Weil du den HFC gerade ansprichst, da scheint ja die Transferstrategie sehr, sehr stark auf das Thema Rückholer ausgerichtet zu sein. Und es sind auch die finanziellen Mittel da, wie wir wissen und wie wir hier auch schon diskutiert haben. Gucken wir doch mal.
Ich glaube aber, du gehst nicht nochmal dahin zurück, wo es dann nicht funktioniert hat. Wäre ich nicht so von überzeugt. Ich bin da bei Toni, dass so dieses eine Jahr Regionalliga ihm vielleicht echt noch gut tun würde. Da brauchst du dann aber halt Geduld. Das haben die wenigsten jungen Spieler, denn nach 25 Toren kriegst du natürlich Anrufe. Und dann, sage ich mal, auch die Eier zu haben, zu sagen, hey, ich bleibe hier, wo ich mich entwickeln kann, da gehört dann eine Menge dazu. Und das war vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil auch der zweite wahrscheinlich gesetzte Mann in der Elf des Jahres hat 21 Tore geschossen, viele, viele Anrufe bekommen, ist aufgestiegen und hat aber dennoch einen neuen Verein.
Tim Heike.
Ja, wir können davon ausgehen, dass Tim Heikes neues Dienstfahrzeug höchstwahrscheinlich ein Audi ist.
Ein Audi, und ganz kurz, um euch wieder mit reinzunehmen, sowohl bei Ostsport als auch bei Niki Tucker, Tim Heike an der 1, aber das liegt sicherlich auch am weiblichen Fanpotenzial, und Tim Heike lässt ja auch keine Möglichkeit aus, sein Trikot auszuziehen, egal was
er macht. Ich musste da übrigens an Mario Gomez denken und sein kürzliches Interview beim Phrasenmäher. Da ging es nämlich auch darum, dass Mario Gomez das früher sehr, sehr gerne gemacht hat und ja, wie soll ich sagen, sich heute fast ein bisschen dafür schämt, aber ja.
Er schämt sich für sein Gockelgehabe von früher.
Für sein so Gockelgehabe, gesagt. Genau. Ich weiß nicht, ob es Gockelgehabe ist bei Tim Heike, aber er scheint auch im Kraftraum ab und zu mal zugegen zu sein. Und also wir wollen ihm jetzt mal kein Unrecht tun. Nicht nur das hat ihn sicherlich im Fanvoting ganz nach oben gebracht.
Einwände von dir, Toni?
Nein, eine klassische Tormaschine, würde ich sagen. Also ich habe gesagt, er trifft wie ein Uhrwerk nach dem 3:3 gegen Lok Leipzig, und es ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie er trifft. Also deswegen hat ihn Ingolstadt wahrscheinlich auch geholt. Abschlussqualität wird ganz groß geschrieben bei ihm. Es waren viele Tore, wenn ich mich richtig erinnere, wo man sagt, uiuiui, ist oft in den Toren des Spieltags gelandet bei Ostsport TV. Und ja, mal schauen, was dieser Step jetzt bewirkt. Ingolstadt, die letzten beiden Saisons, Platz 11 und 10. Also das ist jetzt eine Entscheidung, die wohl überlegt sein sollte, wenn du Energie Cottbus nach einem Aufstieg verlässt. Und es scheint ja so, als wenn doch Emotionen dranhängen, wenn man die Interviews gesehen hat. Da waren ja Tränen dabei, die jetzt, glaube ich, nicht gespielt waren. Und ich empfand ihn auch immer in allen Interviews als einen sehr herzlichen Mensch und glaube, dass ihm der Schritt wirklich schwerfällt. Und ja, machen wir uns nichts vor. Also Audi ist der Dienstwagen und das spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle, wenn nicht sogar die Primäre. Aber kann man ihm nur Glück wünschen und Glückwunsch zur 11. der Saison.
Ja, Freunde, und jetzt haben wir Stress, denn wir haben noch Timmy Thiele, wir haben Marc-Philipp Zimmermann, wir haben Rufat Dadaschow, wir hätten Sofian Benjamina. Ich finde auch Falcao ein super spannender Spieler von Viktoria. Also da wüsste ich gar nicht, wen ich reinnehmen würde. Deswegen, ich versuche mir gerade ein bisschen Zeit zu verschaffen, um einen Tipp abzugeben. Zimbo glaube ich nicht, weil er zu oft arbeiten war oder dann er auch bei uns im Training fehlen würde. Ich glaube, ich wäre bei Benjamina, auch aufgrund so ein bisschen der Führungsqualität, weil er viel auch in Spielen dann vorangegangen ist, wo es so ein bisschen knirsch war. Aber auch Timmy Thiele, absolute Leitfigur bei Energie. Glaube, so wäre ich eher so 52% bei Benjamina. Aber jetzt gern du, Robert.
Ich bin auch eher bei Benjamina als bei Thiele. Das hängt damit zusammen, dass Thiele vor allen Dingen später in der Saison sehr wichtig war. Aber lange Zeit wahrscheinlich auch hat es was mit Verletzungen oder körperlichen Gebrechen zu tun, dass er lange Zeit, finde ich, nicht in der Form war, wie du es bei Energie Cottbus in der Position meines Erachtens gebraucht hättest. Das ist mein Take. Ich mag den Typen super gerne. Aber wenn ich diese Wichtigkeit der beiden Stürmer sehe, Benjamina für Greifswald, Thiele für Cottbus, würde ich Benjamina für den GFC deutlich höher ranken. Ja, er ist auch Elfmeterschütze. Aber ich glaube, vielleicht täuscht mich da auch die Wahrnehmung, aber er hat auch, glaube ich, super oft irgendwie mal das 1-0 gemacht. Und wenn du als GFC als Nummer 2 einfährst, dann er hätte meine Stimme.
Würde ich letztlich dann mit unterschreiben, auch wenn ich Zimbo meinen größten Respekt zolle. Also ja, was der Mann leistet als, weiß nicht, zweifacher Familienvater, Polizist mit Schichtdienst, was ich mir echt hardcore vorstelle, und dann da immer noch unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen, und der Mann macht einfach 13 Tore, also egal, ob er reinkommt oder von Anfang an spielt, finde ich, hätte er es eigentlich fast verdient. Aber ja, Benjamina, 21 Tore, Robert, hast es gerade gesagt, 8 Elfmeter waren dabei. Wenn man jetzt auch noch mal ein bisschen was reinstreuen will, was Negatives, oder weiß ich, man kann sich negativ nennen, aber er hat nur 4 Tore von den 21 gegen die Top-5-Teams gemacht, was jetzt nicht schlimm war, weil beim Greifswalder FC hat er, und das sagt man ja auch oft, man muss halt auch mal die Punkte gegen die vermeintlich kleineren in der Liga holen, wenn man da oben längerfristig dabei sein will. Und da hat er halt getroffen wie am Fließband. Und ich bin auch bei dir, ich meine auch sehr oft das 1:0. Und aufgrund der Führungsspielerqualität einfach ein Top-Mann, ein super Typ. Sein Sohn ist immer dabei, sein treuster Fan, und hat schon 1-2 Interviews von Ostsport TV gecrashed. Und der Mann stellt sich nach jedem Spiel den Fragen, ist immer gut drauf. Und ja, 21 Tore machst du jetzt nicht im Vorbeigehen. Und auch wenn sich Lars Fuchs wahrscheinlich dann anstatt Dreierpack gegen irgendein Team auf Platz 14 das Tor dann lieber im Leag-Energiestadion gewünscht hätte. Oder gegen den BFC Dynamo ist er der Mann, der da, denke ich, reingehört. Thiele, Mentalität, ohne Frage, 10 Tore gemacht. Aber da waren dann andere, glaube ich, einfach ein bisschen herausstechender noch.
Damit ist die Mannschaft gewählt. Im Sturm sind Sofyan Benyamina, Elias Löder und Tim Heike gesetzt. Ich finde, eine echt starke Mannschaft, aber auch eine Mannschaft mit vielen starken Charakteren, die braucht dementsprechend auch Führung. Und wir wollen und haben euch natürlich auch gefragt, auch den Trainer der Saison küren in der Regionalliga Nordost. Jetzt könnte man sagen, und wäre die offensichtlichste Wahl, den Trainer des Meisters zu nehmen. Robi, wäre das auch dein Take?
Nee, das wäre gerade nicht mein Take. Einfach aus der Sache heraus, wir haben uns ja viel mit der Liga beschäftigt, mit den Herausforderungen der Liga beschäftigt, auch gerade in der Folge, wo Toni schon mal zu Gast war, Champions League des Ostens, was diese Liga auch ausmacht. Und wenn du dir anguckst, wie viele Trainer in der Liga sind, die aus sehr wenig sehr viel machen, dann würde ich eher diese Kandidaten als Trainer der Saison sehen. Das soll bei bestem Willen die Arbeit von Pele Wollitz oder von NEG Cottbus nicht kleinreden. Ja, wenn du zweimal in Folge die Regionalliga Nordost als Meister abschließt, dann hast du entsprechend Qualität. Aber wenn wir auch daher kommen, wie gesagt, Kader, was steht dir zur Verfügung? Welche Leistung rufst du ab? Sehe ich eher jemand anderen. Und dann wären zwei Namen, die ich hier mal ins Rennen bringen würde. Das wäre zum einen Sascha Prüfer, Eilenburg. Weil die Mittel in Eilenburg und was er dann daraus gemacht hat, also klar, es hat noch ein bisschen gedauert, bis sie im Endeffekt safe durch waren, aber mehr oder minder einen souveränen Klassenerhalt in Eilenburg. Und der andere, den ich sehen würde, wäre ganz klar sicher auch Micha Braune, der einen Umbruch in Luckenwalde hergestellt hat und echt für die Bedingungen auch einen echt attraktiven Fußball spielt. Das wären die beiden, die ich mal hier ins Rennen werfen würde und die übrigens auch entsprechend Stimmen bekommen haben. Ja, also es ist nicht so, dass die nur von mir hier genannt wurden.
Boah, das ist echt so brutal schwer, genau wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, den du genannt hast. Welche Mittel habe ich, was mache ich draus? Da kann man, glaube ich, so einen Pool von fast 6 Trainern in der Liga nennen. Bin auch bei Prüfer und bei Braune, die da Riesenarbeit leisten. Ich bin vor allem bei Semi Keskin auch, der ja den Verein verlassen wird, trotz Vertragsangebot für eine weitere Saison wechseln wird. Da geht jetzt das Hauen und Stechen los. Mal sehen. Ich habe gelesen, HFC, Hertha 2 oder die VSG Altlinike, was ich jetzt nicht so als realistisch sehe. Aber mal sehen, also der hat einfach diese junge Mannschaft auf Platz 3 geführt. Der kommt aus der Jugend von Viktoria, ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht immer alle Nase lang den Trainer irgendwie wechseln muss, sondern dass man auch mal den Leuten aus dem eigenen Club vertrauen sollte. Und der hat eine harte Hand ab und an, manchmal vielleicht ein bisschen zu hart, auch den jungen Spielern gegenüber. Aber der ist eigentlich unter den Top 3. Markus Ziesche hat die beste Saison seit dem Drittliga-Abstieg mit Babelsberg 03 gespielt. Eigentlich haben fast alle Trainer gesagt, dass Babelsberg den besten Fußball in dieser Saison spielt. Also ist man mindestens auch unter den Top 3 für mich. Aber wenn man es jetzt letztlich sieht, würde ich dann doch Lars Fuchs auf 1 sehen. Riesentyp an erster Stelle. Und wenn man jetzt mal sieht, wo die dann letztes Jahr herkamen, wie er den Verein übernommen hat. Und das hat er ja auch bei euch lang und breit erklärt, dass er da trotzdem das Vertrauen bekommen hat. Klar ist da auch die Kombi da mit Wagner, aber die haben sich hingesetzt, die haben die Saison analysiert, die hatten einen Plan, haben sich dementsprechend Spieler geholt und der hat diese Spieler dahin geführt, dass die 3 Punkte hinter Energie Cottbus am Ende der Saison fast Meister werden und in die dritte Liga aufsteigen. Es ist müßig jetzt darüber zu reden, wo die 3 Punkte jetzt fehlen, aber das ist ein Plan, der einfach von A bis Z gegriffen hat und am Ende hat ein bisschen Spielglück gefehlt. Deswegen ist er für mich der Trainer der Saison.
Ihr habt ganz, ganz viel Richtiges gesagt und ich war auch so ein bisschen schon gefesselt von dieser Sascha Prüfer romantischen Anekdote von dir, Robi, weil der wirklich aus Eilenburg mit unglaublich wenigen Mitteln echt viel gemacht hat, da auch überzeugt hat. Micha Braune natürlich diesen fußballerischen Ansatz, für den Luckenwalde steht, mit dem Umbruch da herausragend wirklich agiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen weniger geworden dann über die Rückrunde. Mhm. Deswegen fällt das vielleicht so ein bisschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung am Ende raus. Ich schwanke noch zwischen Semi Keskin und Lars Fuchs. Ich finde, beide haben auf ihrem Niveau Herausragendes geleistet. Du hast angesprochen, Robi, wir hatten Viktoria irgendwo ganz unten einsortiert. Und diese Arbeit dann wirklich so zu machen, ist herausragend. Ich tippe, dass er zu Hertha geht, wäre mein Take. Das spielt natürlich jetzt für diese Entscheidung keine Rolle. Lars Fuchs, Semi Keskin sehe ich jetzt persönlich ganz vorne. Robi, zwischen den beiden, wenn du dich entscheiden müsstest?
Grundsätzlich würde ich ja dem Trainer hier in der Runde auch das überlassen, auch die Trainerposition hier entsprechend zu besetzen. Kurzer Recap zum letzten Jahr vielleicht nochmal, zu der Elf letztes Jahr, da haben wir uns dann auch für ein Trainerteam entschieden, weil wir sowohl natürlich Urs Fischer entsprechend hier herausstellen mussten, als aber auch die Arbeit von Christian Titz. Und ich glaube, dann lass uns doch auch hier dieses Jahr wieder für ein Trainerteam entscheiden aus Keskin und Fuchs. Das wäre mein Vorschlag. Ja.
Und wer ist Cheftrainer? Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon auch, ne? Urs Fischer.
Ja, dann sehe ich aus der Argumentation von Toni heraus, der sportliche Erfolg am Ende des Tages und der Wandel, den sehe ich dann schon bei Fuchser nochmal ein Stück weit herausstechend.
Punkt. Sehr gut. Damit können wir sehr gut leben, glaube ich. Also Lars Fuchs, der Trainer dieser Mannschaft, unterstützt von Semi Keskin, der dann auch die Berliner Jungs, Cigerci, Benjamina, ja, Koskun, vielleicht kann man da auch noch mit reinzählen. Das ist ja vielleicht schon eine gefährliche Band. Also da brauchst du dann auch einen Semi Keskin im Hintergrund, der die Jungs beisammen hält.
Und Sportdirektor Pele Wollitz würde ja diese Truppe sicherlich am Ende auch abnicken.
Absolut.
Richtig.
Genau. Und damit haben wir echt eine bockstarke Elf zusammen nominiert. Auch eine sehr, sehr starke Bank und ein sehr, sehr starkes Trainerteam. Vielen Dank auch an euch da draußen für die vielen Stimmen und Beteiligungen. Wir nehmen natürlich euer Feedback wie immer gern entgegen. Also sowohl was diese Elf angeht, sind wir gespannt, was ihr im Endeffekt dazu sagt, schreibt uns wie immer auf den gängigen Kanälen, in erster Linie auch auf Instagram, aber wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben bei nikitaka@web.de und Toni freut sich natürlich auch immer über Einsendungen.
Unbedingt.
Und wenn wir über die vergangene Saison sprechen, gerade am Ende der Saison sind wir jetzt dran zu resümieren und Gedanken zu machen, ja, was war das eigentlich für eine Saison, was hat das ausgemacht, das Fußballjahr bei uns hier im Fußballosten, deswegen mal die Frage an euch, Toni, Basti, was ist hängen geblieben aus der Saison 23/24 im Fußballosten bei euch?
Ja, ich wünschte, ich könnte alle Ligen so verfolgen, wie ich es aktuell mit der Regionalliga Nordost mache. Da hat man immer eine Menge aufzuholen am Sonntagabend oder am Montag. Trotzdem sind natürlich so ein paar Sachen hängen geblieben. Das korrigiert mich. 6:4 von Magdeburg gegen Hertha zu Hause war absolut crazy. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und dachte nur, wow, ja, natürlich auch eine negative Seite, aber irgendwie muss man dann auch schon wieder fast schmunzeln, diese Fanaktion in Rostock gegen Lautern, wie dieser Fan dort in die Lauterer Jubeltraube rennt und dann mehr oder weniger von den Spielern dann letztlich auch noch und zusammen mit Ordnern irgendwie da umgehauen wird. Also da muss man natürlich irgendwo dann auch lachen und freut sich dann am Ende, finde ich auch, dass es so gekommen ist letztlich. Aber man fragt sich natürlich so ein bisschen, welche Ausmaße nimmt es noch an. Also ich habe das ja selbst erlebt. Ich war vor der Südtribüne, vor den Subtras, früher selbst Ballholer, auch mal bei einem Spiel gegen St. Pauli. Da haben die 0:2 verloren. Da hat Dennis Naki irgendwie den Jubel gemacht direkt vor der Südtribüne und hat sich die Kehle so durchgeschnitten. Und das so als 15-Jähriger dann vor dieser Fantribüne zu erleben. Also da hatte ich echt Angst und bei aller Stimmung, also ich liebe das, wenn die Rostock-Fans Stimmung machen, aber so langsam, so nehme ich es aus der Ferne wahr, muss man sich da mal ein bisschen hinterfragen. Aber kommen wir zu den positiven Sachen, um jetzt mal neben der Regionalliga Nordost weiter reinzuschauen. Union, Haberer, letzter Spieltag, das habe ich live vor dem Fernseher gesehen. Das war unnormal, wie du mit einem Bein in der Relegation bist und dann wie das Stadion ausflippt. Für mich auch ein Moment dieser Saison. Und noch zwei ganz kurze Sachen aus der Regionalliga. Wir hatten, glaube ich, 3 direkt verwandelte Ecken. Wie absurd ist das eigentlich? Und ich meine, die waren sogar innerhalb von 1 oder 2 Wochen. Unter anderem halt auch dieses Tor des Monats von Christian. Also kann Heiko Malwitz, unser Kommentator, erzählt mir dann immer Geschichten von 1984, wo er sich zuletzt an solche Sachen erinnern kann. Da muss ich immer sehr feiern. Also das besonders. Und ja, Tiff hat, glaube ich, mit einem Linienrichter auch zusammengeknallt. Am Anfang der Saison hat sich die Nase gebrochen.
Ja.
Natürlich letztlich nicht so schön, wenn man sich die Nase bricht. Aber auch ein schöner Moment trotzdem in dieser Saison. Ja.
Also wenn ich zurückblicke auf die Saison, was bleibt hängen? Dann auf jeden Fall die Last-Minute-Siege von Energie Cottbus. Ich war 1-2 Mal selber dabei, wie irgendwie noch ein 4-3 in der 7. Minute der Nachspielzeit fällt. Natürlich war es Tim Heike meistens. Das bleibt so ein bisschen hängen. Dann ist es auch ein Jahr der verpassten Chancen, wenn ich so an unsere oberen Mannschaften aus den ersten drei Ligen denke. Ich habe diese Szene von Dynamo gegen Dortmund 2 immer noch im Kopf. Niklas Hauptmann, leere Tor, schießt gegen den Pfosten. Im Gegenzug macht Dortmund 2 das 2-1 und so ein bisschen der Käse geht los. Das Union-Spiel im Bernabeu, glaube 90. plus 3 kriegen sie das Gegentor. Ansonsten holt Union dort einen Punkt. Magdeburg ist obendran, verliert dann so ein besonderes Spiel. Also Halle kriegt das Gegentor an der 97. glaube ich, gegen Freiburg 2. Also es sind so viele späte Momente gewesen irgendwie in dieser Saison, die dann gezeigt haben, irgendwie, hey, da war mehr drin oder wurde auch eine Chance verpasst. Deswegen ist das so ein bisschen, was bei mir aus dieser Saison hängen bleibt, wenn ich auf die Ostclubs schaue.
Ja, wow, da ist schon wahnsinnig viel dabei bei euch beiden. Bei dir, Toni, habe ich auch so ein bisschen rausgehört. Und das ist natürlich auch eine, wie soll man sagen, vielleicht sogar ein Alleinstellungsmerkmal hier im Fußball Osten, und zwar die Ausschläge in beide Richtungen. Ja, also wir haben krasseste Choreografien gesehen bei allen Vereinen. Ja, unglaublich beeindruckend, ob das jetzt auch Rostock in Berlin war oder jetzt zuletzt am letzten Spieltag. Dynamo Dresden ist immer bekannt für die wildesten Choreografien und da hört es ja noch lange nicht auf. Union, fanstark, so. Auf der anderen Seite, und was leider Gottes auch Teil des Ganzen ist, wenn ich zurückgucke, und du hast es auch schon so ein bisschen angerissen, es waren natürlich auch schon der ein oder andere Gehirnamputierte wieder unterwegs. Und das ist nicht nur bei diesen Vereinen so gewesen, sondern wie oft haben wir Schlagzeilen darüber gelesen, dass irgendwelche Gästefans irgendwelche Toiletten zertrümmert haben. Es war viel zu oft der Fall und auch bis von Anfang bis Ende hin der Fall, und das, was wirklich kein Mensch braucht, also dieses Verrohungsthema, Drohbrief, dann noch in Richtung Stefan Kutschke, dahingehend ist es auch wirklich eine wirklich wilde Saison gewesen und Lowlights, die kein Mensch braucht. Das dazu. Basti, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Saison der verpassten Chancen. Und Union spielt Champions League. Das hat man am Ende der Saison fast so ein bisschen verdrängt durch den Abstiegskampf, in dem sie dann schlussendlich waren. Aber was für Highlights das waren für diesen Verein auch. Und was ich immer am Ende der Saison merke, ist, so eine Saison ist unglaublich lang. Und eines meiner Highlights, zeige ich euch mal hier über den Screen, ist vom 26. August 23. Also am Saisonbeginn. Und wir hatten den zweiten Spieltag in der Bundesliga und den vierten in der zweiten und dritten Liga. Und die Tabellenführer waren Union Berlin, Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Und unsere Folge damals hieß Saisonabbruch sofort. Hätten wir es mal gemacht. Es wirkt wirklich wie aus einer anderen Zeit. Aber das war sicherlich auch ein absolutes Highlight, wie die Ostvereine, Magdeburg könnte man auch noch dazu nehmen, in die Saison gestartet sind. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und über Buden, also über Traumtore, insbesondere Regionalliga Nordost, könnten wir auch, glaube ich, einen eigenen Podcast machen, wobei das Ganze ja visuell immer ein bisschen besser funktioniert. Wir werden euch mal die Highlights, die hier genannt wurden, packen wir euch mal in die Shownotes, weil das Ganze visuell dann doch immer noch mal ein bisschen besser wirkt, als wenn wir das hier nur in die Audioschleife runterbeten.
Ja, man sieht, glaube ich, auch, wie nah das immer alles beieinander ist. Also diese Tabelle vom Anfang der Saison. Und wenn man zwischendurch natürlich immer diese Beispiele heranzieht, wer spielt nächste Saison wo, wie könnten denn die Ligen aussehen, wo man ja kurzzeitig als Dynamo noch im Rennen war um den Aufstieg, dann auf einmal nur noch, wenn das mit Cottbus nicht geklappt hätte, Erzgebirge Aue als Ostklub in der dritten Liga gehabt hätte, und jetzt sind es auf einmal Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Hansa Rostock und Energie Cottbus, die jetzt dort auf einmal dann wieder mitmischen. Wird sich die dritte Liga auf jeden Fall auch freuen. Und ja, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Energie Cottbus, aber ich werde euch auch sehr, sehr vermissen.
Toni, ich glaube, damit hast du wunderbare Abschlussworte gefunden. Wir wollen dir herzlich danken, dass du heute im Podcast bei uns warst. Wir mit dir nochmal reflektieren durften. In erster Linie natürlich über die starke Regionalliga Nordost, aber auch ein bisschen darüber hinaus. Wir werden dich und Ostsport und die Champions League des Ostens natürlich auch in der kommenden Saison weiterverfolgen. Und wahrscheinlich auch da wieder mit unseren Prognosen kolossal daneben liegen.
Vielen Dank an euch, dass ich hier sein durfte, und macht weiter so.
Danke dir.
Liebe Grüße.
Sportfrei.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
Das war Toni Mielke und die Elf des Jahres. Robi, lass uns nochmal kurz in der Regionalliga Nordost bleiben und auf die Transfers schauen. Es ist sicherlich viel passiert, es wird auch noch viel passieren. Ich habe das Gefühl, Wachser will's wissen. Also der erste FC Lokomotive Leipzig hat ganz gut eingekauft, sich echt ordentlich verstärkt bisher, bin ich gespannt. In Erfurt ist so ein bisschen Ausverkauf Und natürlich bei Energie, wir haben es schon angesprochen, ist auch schon ein bisschen was passiert, ne?
Ja, ich glaube, du stellst damit die Dinge raus, die am offensichtlichsten sind. Du hast gesagt, das Transferkarussell hat sich schon ordentlich bewegt, auch wenn, wie wir alle wissen, das noch lange geht, noch bis tief in den August rein, tief in die neue Saison hinein. Ja, wenn wir bei dem letzten Punkt bleiben, Energie Cottbus, hatten wir eben auch schon kurz mit Toni. Tim Heike, wissen wir, wird den Verein verlassen. Dafür, oder eine ähnliche Position, finde ich auch eine sehr, sehr gute Besetzung mit Hairulla von Erfurt, der dort immer unter Beweis gestellt hat, dass er liefert, wenn er fit war. Und ja, und wie eben auch schon angekündigt, wir gehen stark davon aus, dass Cerci der Unterschiedsspieler der VSG Altlinike, vielleicht sogar der Unterschiedsspieler der Liga im kommenden Jahr in der dritten Liga auftribbeln wird. Und die Gerüchte verdichten sich, dass das beim Aufsteiger Energie Cottbus der Fall sein wird. Neben Lok und einem sehr, sehr aktiven Toni Wachsmuth scheint es auch zu sein, dass sich der CFC, sagen wir, nach einer Übergangssaison, nach einer schwierigen Saison so ein bisschen berappelt und dort auch ganz gut unterwegs ist, richtig?
Ja, zumindest Transfers, die erstmal aufhorchen lassen. Also da war der ein oder andere spannende Spieler dabei. Ja, auch Arthur Mergel aus Erfurt, sicherlich ein Top-Spieler. Dann Daniel Adamczyk geholt, heute dann auch Anton Rücker und Ephraim Eschel bekannt gegeben. Also ja, du hast im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, vielleicht ist da der Geldtopf wieder aufgegangen. Ich glaube, dass Chemnitz auch mit der Infrastruktur ganz gut punkten kann. Und dementsprechend gute Transfers. Bei Anton Rücker wäre noch der Blick mal ganz kurz nach Eilenburg zu richten. Denn Eilenburg hat jetzt auch neben Anton Rücker auch Christopher Bibaku. Eine starke Entwicklung des Stürmers habe ich dort wahrgenommen. Und aber auch Tim Bunge, der zu seinem Herzensverein Chemie Leipzig geht, verloren. Also da drei wichtige Spieler in Eilenburg.
Plus Andi Naumann, ne, auch noch gegangen.
An Lok, richtig. Also da hat Sascha Prüfer mal ein richtig dickes Brett zu bohren. Aber ja. Wenn es einer schafft, dann vermutlich eher beim FCE.
Ist es immer spannend zu sehen, wer kommt, wer geht. Da wird sich noch einiges tun in der Regionalliga Nordost. Und einiges hat sich auch bereits getan beim einem, man muss es fast sagen, Stand heute noch Drittligisten, aber in der kommenden Saison dann Regionalligisten. Beim Halleschen FC gab es, respektive gibt es, den zu erwartenden Umbruch, Basti.
Ja, es wird ein riesiger Umbruch. Und der wird wohl von Marc Zimmermann geleitet. Es verdichten sich die Gerüchte, dass der ehemalige Jena-Coach der neue Trainer an der Saale wird. Wäre aus meiner Sicht eine Top-Entscheidung. Du hattest es vorhin auch schon mal thematisiert, so einige Rückholaktionen, ne? Burim Halili zum Beispiel, auch der ein oder andere Spieler, der mal beim HFC in der Jugend war, haben sie zurückgeholt. Und natürlich unseren Lömi, Volldampf-Lömi, haben sie verpflichtet. Gruß geht auch nochmal raus und vielen Dank an die echt charmante Story beim HFC zur Verpflichtung von Jan Löhmannsröben. Robi, willst du noch mal kurz sagen, für alle, die es verpasst haben?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen jemand den Podcast mit Jan Löhmannsröben bei Niki Tacker verpasst hat. Aber ihr werdet sicherlich deswegen auch wissen, dass er mehr oder minder angekündigt hat oder sich selbst ins Schaufenster gestellt hat. Er wird zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gewusst haben, dass es bei Lok schwierig wird. Und er hat gesagt, wenn mich noch mal jemand braucht, ich bin entsprechend da. Und ja, wir fanden das sehr witzig, dass das Social-Media-Team vom HFC entsprechend diesen Auszug aus unserem Podcast aufgegriffen hat. Bei der Vorstellung von Jan Löhmannsröben beim Halleschen FC. Also er ist auf jeden Fall im Kontrast zu den zahlreichen jungen Leuten, die man jetzt geholt hat, einer der Seniorigen, darf man ja sagen, mit 33 und mit seiner Vita, und soll da möglichst den Volldampf-Lömi geben und den Laden hinten zusammenhalten. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also Löhmannsröben ist zurück, Müller bleibt im Tor, das ist schon mal richtig wichtige Zeichen. Und ansonsten sind einige Leistungsträger schon weg. Denk an Tuna Dennis zu 1860, Dominik Baumann, haben wir eben auch angesprochen, geht zu Sandhausen, folgt Retoristisch. Und da werden noch einige folgen, befürchte ich.
Ja, und wer nicht in die Regionalliga folgt, das sind Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Über Dynamo Dresden möchte ich gleich mit dir sprechen, Robi. Doch erst sagt uns der Blick ins Erzgebirge, Matze Heidrich hat viel U23 geschaut, ne? Fokus auf Talente. Bornstein aus Fürth geholt, 24 Jahre alt. Klausen aus Hamburg geholt, von St. Pauli, 21 Jahre. Pascal Fallmann, einen sehr, sehr spannenden Rechtsverteidiger, wie ich finde, der aus Österreich an Freiburg ausgeliehen war. Den haben sie sich geholt. Dazu der Kern des Teams halbwegs geblieben. Jetzt bin ich gespannt, was noch auf der Abgangsseite passiert.
Ja, es wird schon etwas länger kolportiert und sie sind, glaube ich, auch verabschiedet worden, dass Marco Schikora und Tim Dannhof den Verein verlassen. Wir hatten das Ganze auch hier letzte Woche mit Marvin Stefaniak diskutiert, der sich natürlich freuen würde und sich eingesetzt hat für einen Verbleib von Marco Schikora. Beide sind interessanterweise bei Dynamo Dresden im Gespräch. Im Falle von Marco Schikora ist es aber auch so, dass er auch mit Jan Regensburg in Verbindung gebracht wird. Und Jan Regensburg hat sich, wie du natürlich weißt, in der Relegation zur zweiten Liga tatsächlich durchgesetzt gegen Wien Wiesbaden, wird also nächstes Jahr zweitklassig spielen. Und ich glaube, die Tatsache macht es dann oder würde es dann sehr schwer machen für Dynamo Dresden und auch für Erzgebirge Aue Marco Schikora von einem Verbleib bzw. einem Wechsel zu überzeugen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr zweitklassig unterwegs ist. Und das wäre nach einer abermals sehr, sehr starken Saison auch absolut denkbar.
Sind wir gespannt. Aber Dannhoff bei Dynamo hast du auf der Liste?
Das ist ein Gerücht, was es schon wirklich lange gibt. Im Prinzip schon im Anschluss an die Begegnung. Er hat da ja auch getroffen. Vollends überzeugt wäre ich an der Stelle nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Dynamo auf der Außenverteidigerposition definitiv Bedarf hätte. Also gucken wir mal, wie das Ganze so läuft. Und wir hatten ja schon mal gesagt, wir halten große Stücke auf Thomas Stamm und seinen Potenzialspieler zu entwickeln. Und ich denke auch, dass Tim Dannhoff noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist.
Das denke ich auch. Und wir beide hoffen sicherlich, dass die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden noch nicht am Ende ihrer Entwicklung ist und diese Entwicklung dann vielleicht in der nächsten Saison wieder in Liga 2 führt. Allerdings wird sie das führen ohne 11 Spieler. Also das hat Dynamo jetzt bekannt gegeben. Mindestens 11 Spieler verlassen den Verein. Darunter ja auch Paul Will, Kevin Ehlers und Luca Herrmann in die zweite Liga. Stefan Drejacza zum VfB Stuttgart. Das ist schon ordentlicher Aderlass, aber du hast den Kapitän verlängert, Stefan Kutschke, und du hast auch die, sag ich mal, Stammoffensive mit Jakob Lemmer, Tom Zimmerschied noch beisammen. Dazu Niklas Hauptmann, also gerade offensiv, finde ich, ist man gut aufgestellt. Vermutlich wird entscheidend sein, wie man sich defensiv verstärkt, würde ich vermuten.
Ja, und defensiv ist auch tatsächlich noch vieles im Umbruch. Es ranken sich immer wieder Gerüchte um Tobias Kraulich und Jakob Lewald jetzt auch. Die beiden waren tatsächlich nicht auf der Liste der Spieler, die man verabschiedet hat, obwohl sie auslaufende Verträge haben. Kraulich lange Zeit bei RWE im Gespräch und neuerdings Jakob Lewald auch. Boah, das wäre natürlich, wenn beide gingen, wäre ein absolutes Brett. Jakob Lewald, absoluter Stammspieler in der Innenverteidigung von Dynamo, nach so einem kleinen Hänger im Saisonfinale auch nochmal ein sehr, sehr starkes Sachsenpokalfinale gespielt. So, und über das Potenzial von Kraulich haben wir auch gesprochen. Der hat nur das große Problem, dass er viel zu oft verletzt war. Sollte einer von beiden gehen oder beide gehen, müsste man sich da definitiv verstärken. Zumal, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, ich finde auch Dynamo Dresden hatte am Ende des Tages auch zu wenig zu Null Spiele, gerade in der Rückrunde. Da muss ich also definitiv was tun. Und du hast die Leute, die sich in die zweite Liga verabschiedet haben, aufgelistet. Das sagt auch nochmal einiges über die verrückte Saison von Dynamo Dresden aus. Und einer, der sich auch in die zweite Liga verabschiedet hat, ist der ehemalige Cheftrainer. 5 Wochen nach seinem Abschied aus Dresden ist er in Kaiserslautern vorgestellt worden. Und ja, ich bin dann doch mal gespannt, ob es Markus Anfang vielleicht gelingt, dem einen oder anderen seiner Lieblingsspieler in Dresden nach Kaiserslautern zu locken. Auch wenn ich das nicht hoffe.
Ja, Lukas Coeto wird also nicht Spieler des ersten FC Kaiserslautern. Robi, wer wird denn alles Spieler bleiben bei Hansa Rostock? Da sieht's ja auch echt mau aus an bestehenden Verträgen, sind glaube ich nur 5 oder 6, ne? Kolke gehört aber dazu.
Ja, Kolke ist wahrscheinlich die interessanteste Personalie von den vertraglich Verbliebenen. Es war zu lesen, dass er bei Werder Bremen im Gespräch ist und zwar als Nummer 3. Und das ehrlicherweise fände ich echt ein bisschen verschenkt. Ich glaube, Kolke ist 33 Jahre alt. Meines Erachtens immer noch, wir lassen seinen Patzer gegen Paderborn jetzt mal außen vor, einer der besten Keeper sogar in der zweiten Liga gewesen. Und sich jetzt bei Werder Bremen auf die Nummer 3 zu gehen, nach Zetterer und Mio Backhaus, den habe ich selber in Wohlendam im Stadion gesehen. Der hat da eine starke Saison gespielt in der Eredivisie. Aber ja, wir haben beide vernommen, dass Kolke da die Nummer 3 werden soll, auch interessiert ist. Boah, das wäre echt, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fände es sehr schade, wenn er als Stammtorhüter von Hansa Rostock die Nummer 3 von Werder Bremen wird. Das wäre sehr schade.
Ja, kann ich mir auch irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Kann aber auch sein, dass er seine Karriere ausklingen lassen möchte und dort dann irgendwie eine weitere Verwendung plant. Ansonsten wird Sportdirektor Chapeau Sade nicht müde zu betonen, dass es einen richtigen Umbruch geben wird. Also da wird sich einiges tun.
Und ob Hansa mit einem komplett neuen Kader und einer komplett neuen Führungsriege dazu imstande sein wird, direkt vorne mitzuspielen, weiß ich nicht. Ist auch utopisch, das jetzt zu sagen, weil bei 5 Leuten im Kader, damit wird es vermutlich nicht reichen. Also gucken wir mal.
Ja, und einen definitiv nicht farblosen Auftritt, den zeigte Ottmar Schork. Herrliche PK. Können wir euch nur empfehlen, packen wir euch in die Shownotes. Das war mal ein richtiges Statement. Er fühlte sich so ein bisschen angegriffen über die Erwartungshaltung von Magdeburg, ja, und Traditionsverein etc. Deswegen hat er dann sinngemäß gesagt, ja, wo sind denn die anderen? Wo sind denn die großen Vereine? Wer ist denn noch vor uns? Ja, okay, Union Berlin. Aber wo ist denn Hansa Rostock? Wo ist Dynamo Dresden? Wo ist Energie Cottbus? Wo ist Lok Leipzig? Sind doch alle weg. Und der FC Magdeburg ist noch da. Ja, und das in Liga 2. Also echt ein cooles Statement für auch jemanden, der nicht aus der Region kommt. Fand ich sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr authentisch, habe ich gefühlt.
Geht mir genauso, und wir können davon ausgehen, sollte es in naher Zukunft mal nicht so sein, dass der FCM die Nummer 2 im Fußball-Osten ist, kannst du davon ausgehen, dass ihm das aufs Brot geschmiert wird. Aber das wiederum macht diese Region natürlich auch so besonders, und deswegen mögen wir sie so. Ich fand das Statement auch sehr, sehr stark, auch wenn ich mich über den inhaltlichen Fakt, dass dann nur Union und Magdeburg in der ersten und zweiten Liga sind, ich mich natürlich grundsätzlich ärgere.
Ja, wenn wir auf die Transferstatistik nochmal kurz schauen, dann sind Belbel, Lawrence, Castaños weg. Falco Michel wurde verpflichtet vom BVB 2. Dazu auch der, ich glaube, Kapitän der sambischen Nationalmannschaft, Robi, ne?
Exakt.
Lubambo Musonda, wer kennt ihn nicht, verpflichtet. Lukas Schuler zur Hertha. Ja, hat jetzt in mir ehrlicherweise nicht so viel ausgelöst. In dir?
Nee, Dito. War schon lange kolportiert und auch folgerichtig. Bei Lukas Schuler, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister dran. Zum Saisonstart ebenso bockstark wie der ganze FCM und danach auch verletzungsbedingt so ein bisschen wieder in so ein Loch gefallen und nicht so gescored, wie man es sich gewünscht hätte. Ich bin auch sehr gespannt bei Hertha, wie er da zum Einsatz kommen will, weil auf seiner Position meines Erachtens ein gewisser Haris Tabakovic ganz gut genetzt hat. Aber natürlich wünschen wir ihm da viel Erfolg. Und wer lange bei Hertha auch im Gespräch war, ist Herbert Bockhorn. Immer noch einer der besten Namen der Liga, wie ich finde. Das hat sich jetzt aber irgendwie zerschlagen und vielleicht verlängert er jetzt doch beim ersten FC Magdeburg. Mein letzter Stand. Und ansonsten, was die Leihspiele angeht, Basti, es ist ja auch so, dass ein gewisser Amo Aslan, über den haben wir sehr, sehr, sehr ausführlich und sehr häufig hier gesprochen, auch zu Recht, ja, auch seine Leihe bei Dynamo Dresden ist zu Ende, womit es für ihn zurückgeht nach Magdeburg, wo er so gar nicht glücklich war. Was machen wir mit Amo Aslan in der Saison 24-25?
Ich glaube, dass die Tendenz dahin geht, dass er nicht im Fußball-Osten spielen wird, weil Dynamo wird ihn nicht holen, Magdeburg wird ihn nicht behalten und auch Erzgebirge Aue wird ihn vermutlich nicht bezahlen können. Deshalb ist allen Beteiligten nur zu raten, dass es einen Tapetenwechsel gibt, weil das Thema Magdeburg und Amo Aslan hat leider genauso wenig gepasst wie in der Rückrunde das Thema Aslan und Dynamo. Aber wir wünschen ihm natürlich, dass er zu alter Stärke zurückfindet, denn die war schon besonders, ist leider nur aber auch schon eine Weile her. Und eine Weile her und besondere Stärke, das passt auch zu unserem Bundesligisten, Union Berlin. Lass uns mit den Transfers anfangen. Da gibt es, du hast es so genannt, charmant, die Großbaustelle Sturm. Warum Großbaustelle für dich?
Ja, gut, da müssen wir nur auf die Statistiken gucken. Dann ist es schon sehr offensichtlich. Union einfach unglaublich abschlussschwach das ganze Jahr über hinweg und sicherlich dann auch ein Hauptgrund, warum man da unten auch reingerutscht ist. Man hatte aber auch einen großen Aderlass. Ja, man hat die Saison begonnen mit, Achtung, Nationalspieler Kevin Behrens und Geraldo Becker. Die sind beide weg. Man hatte früher da einen Avoni, ein Kruse und noch weitere Unterschiedsspieler, und die hatte man in diesem Jahr nicht. Die Namen waren da, das Potenzial war auch da, aber getroffen haben sie dann entsprechend nicht. Am ehesten vielleicht noch unerwarteten Hollerbach, den wir ehrlicherweise gar nicht als Bundesliga-Stürmer gesehen haben. Vertessen noch der größte Name da vorne, aber was fehlt ist der klassische Neuner bei Union, und da sind ein paar Namen im Umlauf, allen voran unser ehemaliger Gast Tim Kleindienst. Fände ich eine sehr, sehr spannende Lösung. Ajorg hat auch eine spannende Verbindung zu Union Berlin. Wenn du dich erinnerst, es war der Mann, der es geschafft hat, gleich 2 Elfmeter in Berlin zu verschießen. Also damit hätte er ja, glaube ich, schon die Eintrittskarte bei Union, weil das ging ja auch ganz gut. Ey, und Robert Glatzel, keine Ahnung, ob das irgendwie, ob da eine Option da ist. Aber alle drei, Kleindienst, Ajorg und Glatzel, könnte ich mir prinzipiell vorstellen und würde sie auch als eine Verstärkung sehen. Aber Union hat ja auch einen neuen Trainer, Basti. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen und es erwartet. Und wenige Stunden nach unserer Aufnahme ist es dann auch entsprechend bestätigt worden. Bo Svensson ist der neue starke Mann an der Linie bei Union Berlin.
Genau, keine Überraschung. Wofür steht Bo Svensson? Ja, schon auch intensiven Fußball, Pressing-Fußball. Hat bisher eher mit kleineren Kadern zusammengearbeitet. Das wird sich jetzt aktuell zumindest im Stand erstmal ändern, denn Union eigentlich schon auf so einen großen Kader bekannt gewesen. Natürlich jetzt nicht mehr in Europa gefordert, also wird er so ein bisschen ausgedünnt. Das dann sicherlich auch Aufgabe von Horst Held, dem nicht Geschäftsführer Sport, wie wir es behauptet haben, sondern Geschäftsführer Profifußball männlich. Da hat sich ein bisschen was auch getan bei Union. Frauen steigen jetzt auch vermutlich in die zweite Liga auf, denn da wird auch viel Wert drauf gelegt aktuell bei Union. Dementsprechend wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft aussieht, die Bo Svensson trainiert. Vom Gefühl her passt das, das habe ich letzte Woche gesagt, da bleibe ich bei. Wird spannend zu sehen sein, wer dann dort alles zum Einsatz kommt. Sicherlich Robin Knoche einen Verlust, aber war vielleicht auch mal an der Zeit von Tapetenwechsel. Christopher Trimmel haben wir letzte Woche angesprochen. Bleibt glücklicherweise, und wen ich ganz spannend finde, das ist Alyosha Kemlein. Der hat 17 Spiele jetzt in der Rückrunde beim FC St. Pauli gemacht. Auch so seinen Anteil daran gehabt, dass Pauli aufgestiegen ist. Der kehrt zurück. Ich wünsche mir sehr, dass sie den einbauen können und dass der einfach das Vertrauen bekommt, weil er hat nachgewiesen, dass er das, glaube ich, auf dem Niveau leisten kann und wäre dann mal wieder ein geglücktes Beispiel nach Steven Skripski für Jugendarbeit beim 1. FC Union.
Ja, und nicht nur für Jugendarbeit von Union, sondern auch für ein geglücktes Beispiel, wie erfolgreich Leihgeschäfte auch funktionieren können. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, der hat geliefert und seinen Anteil geleistet an St. Paulis Aufstieg und ich glaube, er ist absolut Bundesligaspieler und ich würde ihn gerne sehen bei Union. Es bleiben trotzdem noch viele Fragezeichen. Wir sind jetzt Ende Mai unterwegs. Ob Duki bleibt, ob Jogo Light bleibt, ob Robin Gosens bleibt. Also ich glaube, da wird sich schon noch mal einiges tun an der alten Försterei. Aber wir haben es vor ein paar Wochen gesagt, wir hoffen, dass mit dem geglückten Klassenerhalt und diesem nicht mehr ganz so krassen Hype ohne Europapokal in der kommenden Saison vielleicht jetzt auch, dass man den Sommer gut nutzt, um sich da gut aufzustellen für die kommenden Jahre.
Ja, und Kraft tanken, das wollt ihr da draußen sicherlich im Sommer. Wir wollen das auch, deswegen geht es in die Niki-Taka-Sommerpause. Das war die letzte Folge vor der Europameisterschaft. Die letzte Folge Niki-Taka in der Saison 2023-24. Was bleibt, Robi? Viel Spaß, viel Freude, viel spannende Interviewgäste. Da möchte ich nochmal einen speziellen Dank an alle Gäste richten, die es hier immer wieder von Woche zu Woche geschafft haben, dass es nicht so langweilig wird mit uns beiden, sondern ihre besondere Note, ihre persönliche Note, private Anekdoten, Leidenschaft, Emotionen hier reingebracht haben in diesen Podcast und zu dem gemacht haben, was er heute ist. Vielen, vielen Dank an alle, die sich dort beteiligt haben. Robi, wie verbringst du die Niki-Taka-Sommerpause?
Also ich würde mal sagen, erstmal bleiben wir euch Social-Media-mäßig zumindest noch bis zur EM erhalten. Wir haben es letzte Woche gesagt, die Regionalliga Nordost ist noch nicht komplett. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, wer aus der Oberliga entsprechend aufsteigt. Und da werden wir euch entsprechend dahingehend zumindest über unsere Social-Media-Kanäle informieren. Und ansonsten geht es jetzt in chronologischer Reihenfolge erstmal darum, dich unter die Haube zu bringen. Das ist, glaube ich, die erste Bürgerpflicht für uns beide. Dann geht es für Borussia Dortmund darum, die Champions League endlich mal wieder nach Deutschland zu holen. Ja gut, und dann werden wir halt Europameister. Und das ist der ganz klare Fahrplan für die kommenden Tage und Wochen. Und da freue ich mich persönlich super drauf. Und ja, für euch da draußen, wenn euch Niki Taka gefällt, dann vergesst bitte nicht, uns zu liken, uns als Favoriten zu erklären, uns zu bewerten, weil wenn ihr entsprechend zum Beispiel bei Spotify uns folgt, dann wisst ihr auch immer, wenn eine neue Folge kommen sollte. Und ja, vielleicht brennen wir zwischendurch nochmal einen raus, vielleicht gibt's nochmal eine Sonderfolge, wir werden es mal sehen. Aber das wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen folgt und natürlich auch bei Instagram. Das ist nochmal der Wunsch und die ganz klare Empfehlung von meiner Seite, bevor wir alle gemeinsam in den EM-Sommer starten.
Genau, und auf Social Media gibt's dann auch die Info, wie geht's weiter in den Ligen, wann sind die Saisonstarts. Und ich sag danke, dass ihr bis heute und hier dabei wart zur 57. Folge Niki Taka und wünsche eine schöne Sommerpause. Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Taka, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.